NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. August 1987. Der Todestag des nationalsozialistischen Politikers Rudolf Hess.
Der Beschluss stand lange fest. Das alliierte Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau wird abgerissen, wenn der letzte Häftling tot oder entlassen ist. Der Abriss war die gemeinsame Entscheidung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Durch den Tod von Rudolf Hess war der Zeitpunkt gekommen, sagt der Berliner Senatssprecher Winfried Fest.
Wir wissen ja, dass es Narren genug gibt, die einen solchen Ort zum Anlass nehmen könnten, um dort in Fackelzügen immer wieder der Nazi-Verbrecher zu gedenken, die ja dort inhaftiert waren. Nichts wäre schlimmer, als wenn es irgendeinen Ort in Deutschland gäbe, an dem sich sogenannte Nazis treffen, den sie zu einem sogenannten heiligen Ort machen würden, an dem sie ihre weltabgewandten Thesen sich gegenseitig schwören.
Sehr geehrte Kunden, unsere Wurstabteilung bietet Fisch und Preisgünstig an.
Ein Einkaufszentrum steht heute an der Spandauer Wilhelmstraße. Bis 1987 stand dort das Kriegsverbrechergefängnis.
Also ich habe es noch erlebt, wie diese Wachablösung da war und dann standen viele Schaulustige drum und wahrscheinlich auch einige Neonazis.
War ja ein Riesengefängnis.
Das war alles ein Komplex hier.
Die mächtige Festung mit ihren dicken roten Ziegelmauern wurde Ende des 19. Jahrhunderts für 600 Häftlinge gebaut. Im Juli 1947 wurde daraus ein Kriegsverbrechergefängnis für 7 führende Nationalsozialisten. An die Geschichte des Ortes erinnern heute nur noch die alten Ziegelbauten der Wirtschaftsgebäude und die Bäume des ehemaligen Gefängnisgartens.
Ein guter Teil der Bäume, unter denen also Hess, Dönitz, Speer und all die anderen gewandelt sind und diese teilweise selbst angepflanzt haben, die stehen eben heute noch.
Historiker Michael Bienert hat seine Magisterarbeit über das Spandauer Kriegsverbrechergefängnis geschrieben. Rudolf Hess, der Stellvertreter Adolf Hitlers, war der letzte Gefangene von Spandau. Gut 2 Jahrzehnte lang war er auch der einzige Häftling in der riesigen Festungsanlage. Am 17. August 1987 nahm sich der Nationalsozialist das Leben.
Nach Angaben der Militärregierung hat sich Rudolf Hess zu einem Häuschen im Garten des Gefängnisses begeben. Als der Wärter ein paar Minuten später nachsah, habe er den 93-Jährigen mit einem Elektrokabel um den Hals vorgefunden.
Über 41 Jahre verbrachte Hess im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis. Im Nürnberger Prozess wurde er vom alliierten Militärtribunal schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Stünde ich wieder am Anfang, würde ich wieder handeln, wie ich handelte. Auch wenn ich wüsste, dass am Ende ein Scheiterhaufen für meinen Flammentod brennt.
Ich bereue nichts.
Hess war ein Nationalsozialist der ersten Stunde.
Die Fahne hoch!
Schon 1919 schloss er sich der neuen nationalistischen Bewegung an. Wie er später sagte, aus Enttäuschung über das jüdisch-bolschewistische Siegerdiktat nach dem Ersten Weltkrieg.
Ich selbst war bis dahin kein Antisemit. Die Tatsachen von 1918 und später waren aber so in die Augen springend, dass ich mich zum Antisemitismus bekehren musste.
Hess ist dabei, als sich Hitler im November 1923 in München an die Macht putschen will. Die Rädelsführer und ihr Gefolge werden verhaftet und verurteilt. Im Gefängnis Landsberg kommen sich Hess und Hitler nahe. Der glühende Verehrer hilft seinem Idol beim Schreiben des Buches Mein Kampf. Hess wird zum Vertrauten Hitlers.
Ich trage die heute unerhört schöne Erinnerung mit mir an die Zeit, da ich mit dem Führer gedacht habe, um der Idee willen, für die Erlebte. Ich habe die Erinnerung an das unsäglich schwere Ringen um die ersten Kämpfer für die neue Idee.
Nach der gemeinsamen Haft macht Hitler Hess zu seinem Privatsekretär. Der totale Bewunderer ist wie der Schatten Hitlers, sagt der Potsdamer Historiker Manfred Görtemarker, der an einer neuen Hess-Biografie arbeitet.
Hess ist eigentlich immer in der Nähe Hitlers. Er organisiert für ihn nicht nur viele Bereiche des täglichen Lebens, sondern eben auch tatsächlich seine Wahlkämpfe, die Parteiarbeit. Hitler ist für Hess eine Lichtgestalt, von der er sich die Errettung Deutschlands erhofft und wird dann eben nicht zufällig 1933 zum Stellvertreter Hitlers in Parteiangelegenheiten.
Der treue Gefolgsmann schwört die NSDAP und ihre neuen Parteimitglieder auf den Führer ein.
Brecht mir den Eid nach,
Ich schwöre Adolf Hitler.
Ich schwöre Adolf Hitler.
Hess ist das Gewissen der Partei. Er ist der Interpret Hitlers, der sich ohne eigene Ambitionen in die Rolle des Stellvertreters fügt. Als Dank wird er vom Führer zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich ernannt.
Die Rasseeigenschaften des deutschen Volkes gehören zu den Besten der Welt. Und da diese Rasseneigenschaften die Besten der Welt sind, ist es im Interesse des Volkes notwendig, dass diese guten Eigenschaften nicht vermengt werden mit den jüdischen Rasseeigenschaften.
Als Mitglied des Geheimen Kabinettsrates und des Ministerrates für Reichsverteidigung besitzt Hess nicht nur eine große Ämterfülle, sondern auch detaillierte Kenntnisse über alle strategischen Pläne. Am Tag des Angriffs auf Polen macht ihn Hitler zum dritten Mann.
Sollte mir in diesem Kampf nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Parteigenosse Göring. Sollte Parteigenossen Göring etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Parteigenosse Hess.
Mit der Ernennung wird die Loyalität von Hess belohnt. Zum engen Berghofkreis Hitlers gehört der Stellvertreter des Führers trotzdem nicht. Hess gilt der gesamten nationalsozialistischen Führungsriege längst als Bedenkenträger und Sonderling mit okkultischen Neigungen und einer merkwürdigen Vorliebe für Anthroposophie.
Anders als viele andere, die im Umfeld von Hitler tätig sind und entweder aus opportunistischen Gründen loyal sind, wie Albert Speer, oder eben auch sehr einfach gestrickte Persönlichkeiten waren, die einfach den Tag so nahmen, wie er war. Hess war anders. Er war viel zu kompliziert, viel zu nachdenklich, viel zu grüblerisch. Und das waren Menschen, mit denen Hitler sich eigentlich nicht gerne umgab.
Im Frühjahr 1941 sind die deutschen Truppen im Siegesrausch. Nur noch die Briten kämpfen gegen Deutschland. Hess wird kaum noch beachtet. Er schmiedet eigene Pläne und lotet bei einflussreichen Briten Möglichkeiten eines Friedensschlusses aus, sagt Historiker Görtemarker.
Wenn man also mal bedenkt, dass ja niemand von dem bevorstehenden Feldzug gegen die Sowjetunion wissen konnte, das wussten ja nur Hitler und wenige Eingeweihte, dann machte es durchaus Sinn, hier zu sagen, wir beenden diesen Kriegszustand und versuchen, einige Modalitäten auszuhandeln, mit denen wir beide gut leben können.
Als Modalitäten schwebt Hess die Aufteilung der Interessensphären vor. Deutschland sollte Europa überlassen werden und seine ehemaligen Kolonien zurückbekommen, und das Vereinigte Königreich, Irland und die Überseegebiete würden unangetastet bleiben. Aber der Vorstoß über seine Kanäle findet in London keine Zustimmung. Hess ist seit dem Ersten Weltkrieg auch ein guter Pilot. Für seine Friedensidee plant er heimlich mit einer Messerschmitt einen Flug auf die Insel. Messerschmitt-Testpilot Helmut Kaden.
Die Mi-110 wurde von uns umgerüstet nach den Wünschen von Rudolf Hess, um eben sein Ziel, was er sich vorgenommen hatte, was uns auch unbekannt blieb, zu erreichen.
Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Hitler eingeweiht war. Nach meinem Eindruck mit dem Ziel aber, damit den Interessen des Reiches zu dienen und Hitler damit eben auch einen großen Gefallen zu erweisen.
Hess will mit Premierminister Winston Churchill über einen Separatfrieden verhandeln, damit Hitler für den geplanten Feldzug gegen Russland den Rücken frei hat. In Augsburg startet Hess am 10. Mai 1941 zu seinem Flug nach Großbritannien. Über Schottland springt er mit dem Fallschirm ab. Historiker Manfred Görtemarker.
Dass da jemand bei Nacht und Nebel einfliegt, mit dem Fallschirm abspringt und dann einen solchen Friedensvorschlag macht und dann noch der Stellvertreter des Führers ist, das ist doch eine ganz erstaunliche Geschichte. Also Churchill hat eigentlich keine Sekunde daran geglaubt, dass das irgendwie ernst gemeint sein könnte, zumal es ja keine anderen Anzeichen gab über die britischen Botschaften in aller Welt, die darauf hingedeutet hätten, dass hier ein ernst gemeinter Vorschlag von Seiten des Deutschen Reiches vorlag.
Anstatt erhoffter Friedensgespräche erwarten Hess Verhöre und Gefangenschaft. Nach Kriegsende kommt der Stellvertreter des Führers vor das Tribunal der Alliierten. Zu Beginn des Prozesses simuliert Hess Gedächtnisschwund.
Ab nunmehr steht mein Gedächtnis auch nach außen hin wieder zur Verfügung. Die Gründe für das Vortäuschen von Gedächtnisverlust sind taktischer Art. Tatsächlich ist lediglich meine Konzentrationsfähigkeit etwas herabgesetzt.
Am 1. Oktober 1946 wird das Urteil gesprochen.
The tribunal sentences you to imprisonment for life.
lebenslängliche Haft wegen Planung eines Angriffskrieges und Verschwörung gegen den Weltfrieden.
Das Einzige, was ihn natürlich vor dem Strang gerettet hat, war die Tatsache, dass er nicht am Holocaust beteiligt war. Konnte er ja nicht, da saß er ja in britischer Kriegsgefangenschaft. Und man konnte ihn auch schlecht verantwortlich machen für den Sowjetunion-Feldzug.
Hess kommt zusammen mit 6 weiteren Kriegsverbrechern im Juli 1947 nach Spandau. Sie alle hatten im Nürnberger Prozess unterschiedlich lange Gefängnisstrafen bekommen.
Nummer 1, Baldur von Schirach, ehedem Reichsjugendführer, zu 20 Jahren Haft verurteilt. Nummer 2, Karl Dönitz, einst Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine, 10 Jahre Haft.
Die Häftlinge wurden Tag und Nacht von 60 Soldaten der Alliierten bewacht. Die Wachsoldaten durften die Kriegsverbrecher nicht mit Namen, sondern nur mit ihrer Nummer ansprechen.
Nummer 5, Albert Speer, Hitlers Architekt und Rüstungsminister, 20 Jahre.
Häftling Nummer 7 hatte seit seinem Flug nach Großbritannien bereits 6 Jahre Haft hinter sich, als er nach Spandau kam.
Nummer 7, Rudolf Hess.
Die Häftlinge Nummer 1 bis 6 wurden nach und nach entlassen. Hess ist ab Oktober 1966 der einzige Gefangene. Auch als letzter Gefangener von Spandau wird er von 60 Soldaten bewacht. Die Gefängnisaufsicht wechselt monatlich zwischen den alliierten Siegermächten. (1969) gestattet Hess überhaupt zum ersten Mal seiner Frau und seinem Sohn Wolf Rüdiger einen Gefängnisbesuch.
Ein Familienmitglied kann einmal im Monat meinen Vater besuchen. Eine Stunde unter der Bewachung von allen 4 Gefängniskommandanten und 2 Wächtern. Die Themen, die besprochen werden können, sind außerordentlich eng begrenzt. Insbesondere darf zum Beispiel nicht über seinen Fall gesprochen werden.
Nicht nur Wolf Rüdiger Hess, auch die Bundesregierung und Bundespräsident von Weizsäcker stellten bei den Alliierten Gnadengesuche für eine Freilassung des alten Mannes aus humanitären Gründen.
Welchem Gefühl, welchem menschlichen Wert soll so ein Strafvollzug noch dienen? In der Hitlerzeit gab es keine Gnade. Und heute?
Alle Gnadengesuche blieben erfolglos. Lange Zeit wurden die Weigerungen allein den Sowjets zugeschrieben, aber auch die Briten verweigerten die Freilassung.
Gorbatschow, aber eben auch Gromyko haben in den Jahren 85, 86 immer wieder zu erkennen gegeben, dass sie durchaus bereit wären, der Freilassung von Hess zuzustimmen, dass aber die eigentliche Regierung, die darüber befinden müsse, die britische Regierung sei unter Margaret Thatcher. Und da gab es offenbar keine Bereitschaft, hier tatsächlich zu einem Ergebnis zu kommen.
Bis heute hält die britische Regierung noch immer Akten zum Fall Hess unter Verschluss. Die These, dass der britische Geheimdienst Hess noch 1987 ermordet hat, damit nach einer Begnadigung keine unangenehmen Wahrheiten über seinen Englandflug ans Licht kommen, hält der Potsdamer Historiker Manfred Görtemarker allerdings für abwegig.
Die Tatsache, dass eigentlich alle, die mit Hess in Berührung gekommen waren, vor allem auch die Gefängnisgeistlichen, erklärten, Hess sei am Ende seines Weges angekommen, das scheint mir nach wie vor plausibel zu sein. Ich gehe nach wie vor von Selbstmord aus.
Das Leben von Rudolf Hess endete da, wo seine nationalsozialistische Karriere einst begonnen hatte, im Gefängnis.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an den NS-Politiker Rudolf Hess, der heute vor 25 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.